Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Tja, liebe Leute, was soll ich sagen? Wie soll ich heute einsteigen? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ach komm, ich sag erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab, die es in sich hat. So viel kann ich euch versprechen. Es sind gut 55 Minuten Gespräch mit einem Gast, der zum Zeitpunkt der Aufzeichnung einen Job in den USA hatte, in Los Angeles. Er kam gerade zurück aus Chicago und ich habe mich mit ihm über alles Mögliche unterhalten. Natürlich über diesen Trip, über den Spieler Juri Knorr, den ganz jungen Spieler Juri Knorr, den er trainiert hat, über den Spieler Bennett Wiegert, den er trainiert hat und der Trainer, der aus ihm geworden ist, über Veränderungen, über taktische Veränderungen im Handball und wie viel Lust er selber wieder hat, an der Seitenlinie zu stehen. Und Frank Carstens, das ist der Mann, den ich heute begrüße und der ist mittlerweile Trainer beim SC DHFK Leipzig. Ihr habt es mitbekommen. Ist ein bisschen ärgerlich für die aktuelle Folge, dass wir das nicht thematisieren können, aber ich denke, es ist extrem hörenswert. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Themen, über die wir kurz sprechen sollten und ich habe mir mal einen Zettel rausgeholt und einen Stift und ein paar Stichworte auf diesem Zettel notiert und die gehe ich jetzt mal der Reihe nach durch, denn es ist ja durchaus interessant, was so passiert ist in den vergangenen Tagen, was die Ergebnisse angeht, aber auch was Transfermeldungen angeht. Denn ihr wisst es längst, ich habe extra noch ein bisschen gewartet, bis die Meldung dann auch offiziell raus war. Simon Pytnik wechselt im Sommer 2027 zu den Füchsen Berlin. Und das ist natürlich eine große Meldung. Es gab in den vergangenen Tagen wirklich viele Diskussionen, auch bei Social Media. Und ich habe da ja auch eine relativ deutliche Meinung zu. Ich hatte das ja schon mal hier, glaube ich, auch angekündigt. Ich war mir relativ sicher, dass Simon Pytnik zu den Füchsen Berlin wechselt, schon relativ lange, denn das Gerücht hielt sich erstens hartnäckig, zweitens haben meine Informationen das gesagt und die sagen übrigens auch, dass die KMM sich ebenfalls den Füchsen Berlin anschließen wird. Wann ist nur die Frage, dass er das tun wird, sagen zumindest meine Quellen, ist auf jeden Fall so. Nur die Frage ist, wann das passieren wird. Passiert es auch zum Sommer 2027, dann ist es natürlich sehr spannend, wie die Füchse unter anderem die Lücke im Rückraum füllen werden, die Lasse Andersson hinterlässt. Es bedeutet ja, dass man dann auf andere Spieler setzen muss und Lasse Andersson ist einer der Dauerspieler bei den Füchsen mit extrem viel Einsatzzeit und ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Bob Hanning und natürlich auch der neue Trainer und sportlicher Leiter oder Sportdirektor oder wie auch immer, Nikolai Krikau, mit so einem eher dünnen Rückraum in die neue Spielzeit gehen werden, denn es kommt ja noch dazu, dass Fabian Wiede sich verletzt hat und langfristig ausfällt und er muss ja erstmal zurückkommen und wieder zur Verfügung stehen. Und wenn dann noch Lasse Andersson wegfällt, ist das natürlich so eine Geschichte. Also, das ist eine große Nummer da in Berlin, gar keine Frage. Es gibt auch Gerüchte, was Adidas als neuen Ausrüster angeht. Puma möchte sich aus dem Handball nach und nach zurückziehen und sich auf andere Sportarten fokussieren, unter anderem natürlich Fußball und ich glaube, Leichtathletik ist auch noch so ein Thema und dementsprechend ein neuer Deal. Und Adidas, munkelt man, wird der neue Ausrüster bei den Füchsen. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund gewesen, warum man sich von Stefan Kretschmer getrennt hat, der Puma Markenbotschafter ist. Und das ist natürlich etwas, was man strategisch auch überdenken muss. Aber gut, das ist nur eine Spekulation meinerseits. Und der ein oder andere möchte eventuell lieber Fakten. Und Fakt ist, Simon Pytnik ab 2027 bei den Füchsen Berlin. Wie ordne ich das Ganze insgesamt dann nochmal ein? Es ist natürlich ein Top-Transfer für die Füchse, gar keine Frage, aber Simon Pytnik ist ein Spieler, der ab und an ja auch mal verletzungsbedingt ausgefallen ist, also nicht so zuverlässig, was die Verfügbarkeit angeht, wie Lasse Andersson. Hier zuletzt habe ich mit Timo Fleth vom Flensburger Wies da auch darüber diskutiert. Wie sieht das aus mit Simon Pytnik? Er hat ihn als unglaublichen Führungsspieler beschrieben und er war sich eigentlich relativ sicher, dass er in Flensburg bleiben wird. Aber jetzt ist es anders gekommen. Und ob er schon 2026 wechselt, ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre für den Spieler Simon Pytnik besser. Und ich bin sehr gespannt, wie die Fans der SG beim nächsten Heimspiel reagieren werden. Das könnte ein kleiner Spießrutenlauf werden. Ich wünsche es ihm natürlich nicht, aber das wird eine interessante Nummer. Dann rein sportlich betrachtet, natürlich für die Füchse eine absolute Top-Verstärkung, für die SG auch ein großer Verlust, denn er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Wenn man aber sieht, wie Marco Grigic sich bereits eingeführt hat bei der SG, absolut top. Sie haben zwar jetzt nur unentschieden gespielt gegen Gummersbach, aber Gummersbach ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft, ganz im Gegenteil. Es ist eng in der Tabelle, denn die Füchse haben tatsächlich zu Hause verloren gegen den TBV Lemgo Lippe. Es war ein absolutes Kampfspiel und hinten raus muss man echt sagen, dass Lemgo sich diesen Sieg absolut verdient hat. Gar keine Diskussion. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mir die Partie extra nochmal angesehen. Ich war gestern in Trier bei der Frauenweltmeisterschaft vor Ort, um mir da Spiele anzuschauen und natürlich dann auch Interviews zu führen mit den Spielerinnen. Da könnt ihr gerne vorbeischauen auf der Partnerseite Strixpiller bei Instagram. Und die Kolumne zu den Spielen der deutschen Mannschaft, die gibt's da auch zu lesen. Also wer das gerne möchte, der kann dort vorbeischauen. Und ist, glaube ich schaue jetzt gerade mal nach. Ah, es gab dazwischen noch diesen Sieg gegen Kiel, aber 2 von 3 Heimspielen haben die Füchse jetzt verloren. Gegen den HSV am 26. Oktober. Dann gab es, wie gesagt, den Heimsieg gegen den THW Kiel und dann jetzt diese Pleite zu Hause gegen den TBV Lemgo Lippe. Und das bedeutet in der Tabelle, die Füchse aktuell auf dem 5. Platz. Lemgo ist vorbeigezogen. Auch 21 Zähler wie der THW Kiel, Flensburg mit 23 Punkten und Magdeburg ein Spiel weniger, aber nur ein Minuspunkt. Die enteilen gerade ein bisschen der Konkurrenz und der SC Magdeburg ist der ganz, ganz große Favorit auf den Bundesligatitel. Die haben jetzt bis Ende des Jahres fast nur noch Heimspiele, wenn auch gegen sehr starke Gegner teilweise, aber fast nur noch Heimspiele und das ist natürlich dann auch in Richtung Jahresende ein riesiger Vorteil. Ja, und die SG, ich habe ja gerade schon gesagt, Marco Grigic ist in die Rolle so langsam schon reingewachsen. Ja, also der macht das richtig, richtig gut. Emerick Mint kommt und wird diese Mannschaft auch verstärken. Daher kann ich mir vorstellen, dass es für alle Beteiligten besser ist und ich bleibe dabei, ich bin mir relativ sicher, dass es so kommen wird, dass Simon Pillig schon im Sommer 26 dann zu den Füchsen Berlin wechseln wird. Was steht noch hier auf meinem Zettel? Christian Prokop ist nicht mehr Trainer der Recken. Und zwar ab dem Sommer. Also, noch ist er Trainer. Nicht, dass ihr euch wundert, was meine Formulierung gerade angeht. Noch ist er Trainer der Recken. Und er hat auch gesagt, er wäre gerne geblieben. Aber man hat ja den Eindruck bekommen, schon so seit, keine Ahnung, Ende März, Anfang April, war ein bisschen die Luft raus. Was bedeutet das auch für die Spieler? Beispielsweise die Hochkaräter wie Renas Uschins, wie Justus Fischer. Und wer soll Trainer werden in Hannover? Es gibt da Spekulationen und ein Name, der kursiert, ist der von Juan Carlos Pastor, der viele, viele Jahre der Trainer von Pick Saget gewesen ist. Und zwar von 2013 bis 2023. War durchaus erfolgreich mit dieser Mannschaft, hat auch Titel gewonnen in Ungarn, die Meisterschaft und den Pokal und dazu noch ist er mit Spanien als Trainer 2005 Weltmeister geworden, 2006 Vize-Europameister und dann hat er noch Olympia-Bronze gewonnen 2008. Er war zuletzt auch Nationaltrainer von Ägypten von 2023 bis 2025. Ein sehr, sehr interessanter Trainer. Sie haben ja schon Erfahrungen gemacht mit spanischen Trainern in Hannover, mit Iker Romero als Co-Trainer und mit Carlos Ortega natürlich als Cheftrainer. Daher wundert das jetzt nicht, dass man von diesem Namen als möglichen Nachfolger für Christian Prokop hört, aber ich bin sehr gespannt, ob sie noch die Kurve kriegen werden, die sportliche in dieser Saison. So komplett überzeugt bin ich irgendwie davon nicht. Was haben wir noch? Natürlich möchte ich mit euch noch kurz darauf schauen, was bei der Frauen-WM bislang los war und empfehle euch da nochmal die aktuelle Kolumne auf strixpiller.com. Schaut da bitte sehr, sehr gerne vorbei. Die deutschen Frauen haben bislang überzeugt. Nicht super überzeugt, finde ich, aber sie haben überzeugt. Sie gehen mit 3 Siegen in die Hauptrunde von Dortmund. Morgen am Dienstag gibt es das erste Spiel gegen die Färöer und dann gibt es nochmal ein Spiel am Donnerstag gegen Montenegro. In beiden Spielen sind sie klar favorisiert und der einzig wirklich starke Gegner, glaube ich zumindest, der in der Hauptrunde wartet, der wartet dann am Samstagabend um 18 Uhr. Und das ist dann Spanien. Die haben aber auch schon verloren, nämlich gegen die Färöer. Sehr überraschend. Aber die Spielerinnen haben sich mir gegenüber auch sehr, sehr heiß präsentiert. Die haben richtig Bock auf diese Spiele in Dortmund. Vor allem halt gegen die deutsche Mannschaft. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das erste Zwischenfazit mit einem Experten gibt's dann in der kommenden Woche in der nächsten Sendung, wenn dann auch schon klar ist, gegen wen Deutschland im Viertelfinale spielt, sofern sie es denn erreichen. Aber dass sie es erreichen, steht für mich persönlich außer Frage. Die Frage ist nur, werden sie Gruppensieger oder werden sie Gruppenzweiter? Und dann würden sie im Viertelfinale der Wahrscheinlichkeit nach auf Norwegen treffen. So, jetzt habt ihr viel von mir gehört, ein langer Monolog, und jetzt ist es Zeit, meinen Gast zu begrüßen. Und heute habe ich mir einen Gast eingeladen. Ich habe es ja eben schon gesagt, er war selber Spieler, das haben die meisten vielleicht gar nicht mehr so richtig im Kopf. Er hat viele, viele Jahre in der Bundesliga trainiert, vor allem bei GWD Minden. Er war vorher in Magdeburg, in Hannover, danach noch in Wetzlar und zuletzt war er in Los Angeles unterwegs. Das ist natürlich auch eines unserer Themen heute, und ich sage erstmal hello and welcome, Frank Carstens.
Hallo Frank. Ja, hallo, vielen Dank für das herzliche Willkommen.
Ich bin mal sehr gespannt, was du vor allem zu dem Thema zu sagen hast. Denn wenn so ein Anruf kommt oder so eine Anfrage von einem Handballverein an der Westküste aus den USA, was sind denn da deine ersten Gedanken gewesen?
Ja, also zunächst mal war ich natürlich maximal überrascht. Ich war im Urlaub mit meiner Familie in Frankreich mit dem Wohnmobil und uns ging's gut. Und dann kam dieser Anruf. Der erste Anruf, der mich da erreicht hat, war von Markus Bauer, der nämlich selber angefragt worden war, aber aufgrund seiner Verpflichtung in St. Louis keine Zeit für diese Aufgabe hatte und mich dann weiterempfohlen hat. Und dann habe ich mit den Verantwortlichen dort vor Ort gesprochen und danach war für mich relativ schnell klar, also nicht relativ, sehr schnell klar, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Meine Familie war auch sofort dabei, um mich da zu unterstützen. So, und dann waren die Gedanken auch sehr schnell schon bei der konkreten Aufgabe. Aber es ist schon so, dass das im ersten Moment, wie das Ganze organisiert ist, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ja, schon, also weit von dem entfernt ist, was wir unter professionellem Handball verstehen, was wir unter professioneller Trainerarbeit auch verstehen, das ist weit davon entfernt. Man braucht eine hohe Kunst der Improvisation und der Flexibilität.
Das ist ja so, dass du das im Vorfeld alles nicht ganz konkret wusstest und dich das ein bisschen vielleicht auch überrascht hat, im Positiven oder im Negativen, da können wir ja gleich noch drauf eingehen. Aber war das vielleicht auch so ein Punkt, der dich gereizt hat, zu sehen, wie ist das da eigentlich?
Ja, total. Also genau das, als die Aufgabe mir beschrieben worden ist, habe ich sofort abgehakt, okay, kannst alles vergessen, was du gelernt hast. Du kannst eigentlich nur deine Grundprinzipien mitnehmen und versuchen, das dann daran anzupassen, weil es zum Beispiel überhaupt keine gemeinsamen Trainingseinheiten gibt, weil es gar keine Möglichkeit gibt, irgendwo Dinge zu etablieren in einer Mannschaft, die aus aller Welt zusammenkommt, sich einen Tag vorher trifft und dann ein Turnier spielt mit 4 Spielen in nicht mal 48 Stunden, 4 Spielen über volle Spielzeit und die dann in dieser Zeit ihre Maßnahmen, ihr Spiel sozusagen entwickeln muss, während des Tuns sozusagen. Und das ist natürlich einfach nicht das, was wir ja normalerweise als Trainer tun. Wir trainieren 6, 7, 8, 9 Mal, bevor wir auf einen Gegner treffen, entwickeln einen Spielplan, einen Matchplan, entwickeln Maßnahmen für jedwede Konstellation, für jedwedes Szenario, was wir uns vorher ausdenken. So, und versuchen die dann umzusetzen, so gut es geht. Dadurch kann man natürlich viel mehr Abläufe kodieren und das fällt alles weg, wenn man quasi auf einem weißen Blatt Papier startet und erstmal auch die Menschen kennenlernen muss.
Kann ich mir vorstellen, dass das für einen Trainer, der gerne auch im Detail arbeitet, wie das natürlich in der Bundesliga auch nötig ist, äußerst schwierig ist. Aber du hast gerade vorhin gesagt, und das fand ich sehr, sehr interessant, du hast das von relativ schnell auf sehr schnell korrigiert. Also für dich war im Prinzip ja mehr oder weniger sofort klar, dass du das machen willst. Was hat dich denn gereizt an dieser ganzen Geschichte?
Also eins ist es ja so, dass ich Zeit habe gerade. Also ich habe die Gelegenheit, das zu tun. Für mich bietet sich die Gelegenheit, diese Aufgabe anzunehmen. Es bietet sich die Gelegenheit, den amerikanischen Handball kennenzulernen. Ein ambitioniertes Projekt zu begleiten, also wo Leute mit großer, großer Leidenschaft und mit großer Emotionalität unterwegs sind, ihre Träume zu verwirklichen, also ihren Fortschritt des amerikanischen Handballs, auch ihren persönlichen Fortschritt nach vorn zu entwickeln, namentlich Jan Viktorov und Louis Hoes, das sind die beiden Macher dort in L.A. Und die beiden haben sofort eine sehr positive Atmosphäre hergestellt. So, und das hat mich begeistert und natürlich die Tatsache, wie gesagt, den Handball in Amerika kennenzulernen und vielleicht sogar ein bisschen was dazu beizutragen, dass dort vielleicht der ein oder andere Schritt in die richtige Richtung geht.
Wenn du jetzt mal ein bisschen darüber nachdenkst, was du da gesehen hast, das ist ja jetzt ein paar Tage her. Welche Gedanken hast du auf dem Weg mit nach Hause genommen? Wo hast du im Flieger dran gedacht? Also warst du begeistert? Warst du erstaunt? Warst du vielleicht auch ja in Teilen eventuell enttäuscht? Oder wie war das?
Also enttäuscht 0,0. Das kann ich überhaupt nicht sagen, sondern es war schon eine gewisse Euphorie, eine gewisse Begeisterung da, ob vor allen Dingen der Leidenschaft, die alle Beteiligten dort investiert haben, die da über dieses Wochenende in der Halle waren, alle Beteiligten, Gegner, alle Funktionäre, Schiedsrichter, Zeitnehmer, was auch immer, wer sich da irgendwie engagiert hat, war mit großem Engagement dabei. Und das ist nicht ohne, in 48 Stunden 4 Spiele zu absolvieren. Das ist auch für die Schiedsrichter nicht ohne, die 2, 3, 4 Spiele an einem Tag gepfiffen haben. Das ist wirklich Also das schafft man nur, wenn man das wirklich auch will. Und das hat mich begeistert. Also diese ja, Begeisterungsfähigkeit, diese Emotionalität, die dahinter steckte. Die sind da jetzt nicht wild juchzend durch die Halle gelaufen, aber die haben das mit großer Konzentration und mit großem Fokus gemacht. So, und das hat mich schon begeistert. Das ist eine schöne Arbeitsatmosphäre, eine schöne Atmosphäre, wie man gemeinsam Dinge entwickeln kann. Dann hat es natürlich alles so ein bisschen den Charakter des Anfangs, ja, also weil wir, wie gesagt, auf einem weißen Blatt starten, mehr oder weniger. Eine Mannschaft komplett neu zusammengestellt, kein Spielsystem vorher in irgendeiner Form gehabt haben, was man implementieren könnte oder was implementiert worden wäre. So, und das dann weiter auszubauen, das war ja die Frage, wie ging es dir hinterher im Flugzeug? Das war der erste Gedanke, so welches könnten jetzt die nächsten Schritte sein? Nur leider hat sich das alles ein bisschen neu dargestellt, weil wir wahrscheinlich eine ganz andere Mannschaft haben werden beim nächsten Mal, weil einfach sehr viel personelle Wechsel nochmal stattfinden werden.
Ja, das ist natürlich dann auch so ein Problem. Du hast ja vorhin gerade schon angedeutet, dass diese Spieler von überall herkommen. Also wie oft spielen die denn da, wo sie leben, Handball? Und wie ist dieser Kader überhaupt zusammengestellt?
Also sehr unterschiedlich. Es gibt eine Trainingsgruppe in LA, die sich sonntags trifft und die da immer so eine Handballeinheit macht. Das sind aber nur sehr, sehr wenige Spieler, die dann tatsächlich auch für LA auf diesen Turnieren antreten, sondern für diese Turniere werden dann Spieler aus ganz Amerika zusammengeholt, also teilweise Kanada, teilweise aus Brasilien, Leute, die dort in Amerika leben, aber anderer Nation sind und natürlich auch die Europäer. Im letzten Fall war das Viran Moros, der noch mitkam und dort seine Leistung da gebracht hat. Und genauso wird das auch bei diesem Turnier sein, wenn wir noch ein paar Spieler mehr mitbringen aus Europa, um eben das Niveau dieses Teams zu steigern. Aber das wird dann eben ein Niveau sein, was natürlich in erster Linie basiert auf den individuellen Möglichkeiten der einzelnen Spieler und etwas weniger auf dem, was das Team gemeinsam entwickelt hat. Also es gibt auch ganz andere Teams, zum Beispiel die Mannschaft aus San Francisco, besteht nur aus Locals, also sogenannten Locals, also die nur aus Spielern besteht, die dort vor Ort aktiv sind. Und die trainieren auch gemeinsam und die sollen auch tatsächlich die Infrastruktur haben, ein Handballfeld permanent zur Verfügung zu haben. Denn das Training des LA-Teams, das vermeintliche Training, findet statt auf einem Futsalfeld. Und das ist ein Feld, was, ich meine, dass der Kreis etwas anders geformt ist als beim Handball. Und mindestens fehlt, glaube ich, der 9 Meter auch. Solche Dinge. Also es ist nicht ganz das Handballfeld, aber es ist eben dicht dran. So, und das benutzen die dort, während es in anderen Städten in New York oder wie gesagt in San Francisco gibt es tatsächlich auch Handballfelder. Aber das ist die absolute Ausnahme. Während wir ja auf jedem Dorf oder auf jedem zweiten mindestens in jeder Halle ein Handballfeld eingezeichnet haben, hier in Deutschland oder auch in Europa sicherlich, das viel weiter verbreitet ist, ist das in Amerika überhaupt nicht an dem. Und das ist allein schon ein Thema, wie willst du Handball trainieren, wenn du kein Feld hast? Und das ist tatsächlich so, dass diese Jungs dort athletisch wirklich auf einem guten Level unterwegs sind. Da würde ich mal sagen, im Schnitt ist man da sicherlich im Bereich zweiter Liga unterwegs in Deutschland. Aber das handballerische Niveau, das ist deutlich dahinter. Deutlich dahinter.
Das heißt, im Prinzip können sie nur mit ihrer Athletik, mit ihren körperlichen Voraussetzungen einigermaßen mithalten. Jetzt hast du ja einen Namen eben auch schon genannt mit Viran Moros. Das ist ja ein Spieler, der uns in Europa natürlich allen bekannt ist, der ja jetzt nicht mehr wirklich aktiv spielt. Aber hilft das denn dem amerikanischen Handball? Wenn du jetzt da hinkommst für ein paar Tage, du trainierst diese Mannschaft, da kommt ein Spieler wie Viran Moros und du hast gesagt, beim nächsten Mal kommen noch ein paar andere Spieler aus Europa mit. Wie kann das den Spielern in Amerika helfen, um den amerikanischen Handball nach vorne zu bringen?
Also indem man sich mit besseren Leuten misst. So sehe ich das. Also diese Leute bringen ja ihre Qualität mit, diese Leute bringen ihr Know-how mit und wir messen uns mit Locals, also mit Teams, die eben aus Einheimischen bestehen. Wir haben Einheimische auch natürlich in unserem Team und die Jungs lernen ein anderes Niveau kennen, als sie das zu Hause kennen, als sie das sonst bei diesen Turnieren kennen. Also wir heben mit Sicherheit das Niveau, das handballtaktische Niveau dieser Turniere. Das mit Sicherheit. So, und daran, wenn sie das gut machen, können sie ja wachsen, können sie sich entwickeln, können sie dazulernen, können die Dinge aufnehmen, auswerten und für sich annehmen oder auch weiterentwickeln, wie auch immer. Also auf jeden Fall bringen wir ja Leute dorthin, die, auch wenn sie ein bisschen älter sind oder vielleicht nicht mehr spielen, aber trotzdem natürlich im Handball immer noch über Fähigkeiten verfügen, die dort nicht alle Spieler haben. Sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, das ist ja jetzt auch nicht despektierlich gemeint. Also das ist ja auch logisch, dass da ein Riesenunterschied besteht. Du hast eben von zwei Machern gesprochen. Diese beiden Macher des Los Angeles Handball Club, die machen das ja wahrscheinlich nicht hauptberuflich. Wie sind die denn aufgestellt?
Nein, beides sind Unternehmer. Der Louis Hoes ist ein ehemaliger Football-Profi und Zehnkämpfer und der hat mehrere Bücher geschrieben, hat eine sehr große Internet-Fangemeinde, Followerschaft, sag ich mal, ja, über unterschiedliche Kanäle und ist auch ein Kollege von dir, also macht Podcasts und darüber, also in dem Bereich ist er halt als Unternehmer tätig und der Jan Viktorow hat ein Unternehmen im Bereich Logistik.
Okay, also ist das einfach nur deren Hobby und deren Leidenschaft?
Das ist zu 100% deren Hobby und Leidenschaft, ganz genau.
Als du dann da angekommen bist und du hast die Facility gesehen, wo das Ganze dann stattfindet, was war denn dein erster Eindruck in dem Moment?
Ja, als ich reinkam, das ist so eine, ich glaube, eine Uni oder eine College-Sporteinrichtung gewesen. Und als ich reinkam, sah das so aus wie ein Fitnessstudio, weil tatsächlich erstmal so ein Empfangstresen da war und dann links und rechts irgendwelche Räume mit Fitnessgeräten, vollgestellt mit Fitnessgeräten. Und erst dahinter kamen die Hallen sozusagen. Und also mein erster Eindruck war, wir sind hier in der Muckibude, wo wird hier gespielt? So, und dann kam ich aber rein in die Felder und dann war ein Feld war auch schon aufgebaut, das andere natürlich noch nicht. Da mussten dann erstmal die Tore noch zusammengebaut werden. Also nicht aus dem Geräteraum rausgeholt, so wie wir es hier kennen, sondern wirklich noch zusammengebaut. Die waren noch im Karton und mussten dann noch geschraubt werden. Das war eine ganz spannende Situation.
Glaubst du denn, weil das wird natürlich auch dieses Engagement jetzt in den USA ein bisschen nach oben gehoben mit Hinblick auf die Olympischen Spiele in Los Angeles in drei Jahren, Entschuldigung, also wir haben noch ein Jahr mehr Zeit. Glaubst du, dass solche Geschichten wie du hilfst da jetzt und du versuchst das nach vorne zu bringen, denen schon kurzfristig auch helfen können oder reicht dafür die Zeit einfach nicht?
Dafür reicht, glaube ich, kaum die Zeit. Also was wir da machen können und was, da sollte man sich selber, glaube ich, nicht überschätzen, was wir machen können, ist ein Beispiel geben. Ja, so und so könnte man das lösen. So und so geht eine Mannschaft mit erfahrenen Spielern bestimmte Situationen an. Das ist etwas, was vielleicht Trainer, die dort unterwegs sind oder Spieler, die dort unterwegs sind, ja, sich abschauen können. So, und daran können sie sich orientieren. Aber dass wir da jetzt sozusagen, wir entwickeln da ja nicht sowas wie einen Lehrplan. Es gibt da jetzt auch keine vom Verband irgendwie irgendwelche Maßnahmen, die ich jetzt kennen würde oder in die bin ich zumindest nicht eingebunden, jetzt schon Richtung Olympia gehen oder Richtung Ausbildung der Nationalmannschaft oder irgendein Wissenstransfer in irgendeine Richtung. Das ist nicht so. Also das kriege ich nicht mit. Das Einzige, was wir da tun können, ist sozusagen dieses Team nach vorne bringen und versuchen dort so viel gute Beispiele wie möglich abzugeben.
Also was mich daran ja begeistert, ist das Engagement, diese Leidenschaft, von der du berichtest, mit der die da zu Werke gehen. Das ist halt für Leute, die wissen, sie können damit eigentlich nie Geld verdienen, eine super Sache. Das haben wir ja hier an der Basis in ganz, ganz vielen Vereinen. Aber als du da hingekommen bist, ich weiß ja nicht, wie viele Tage du auch dort gewesen bist. Ich meine, da ist ja so viel Sport drumherum. Ja, also da wird man ja überlagert. Da hat der Handball doch eigentlich gar keine Chance.
Also es ist auf jeden Fall so, dass die Halle wirklich spärlich gefüllt ist. Das kann man sagen. Natürlich sind die Sportler da und weil es in Turnierform ausgetragen wird, wirkt die Halle einigermaßen gefüllt, aber das sind in erster Linie die Mitstreiter der anderen Teams. Das heißt, die öffentliche Wahrnehmung natürlich ist rudimentär. Man muss überall erklären, was man eigentlich macht. Ja, bei der Einreise musste ich erklären, was Handball eigentlich ist, dem Beamten da am Zollschalter. So geht das natürlich den ganzen Tag, wenn man unterwegs ist mit den Spielern und wer seid ihr denn? Ja, wir spielen Handball. Und dann muss man das irgendwie erklären. Also da ist sicherlich noch ein weiter Weg in der öffentlichen Wahrnehmung zu gehen, aber das lässt sich natürlich mit einem Menschen wie dem Louis Hoes vielleicht eher bewerkstelligen, der eben, wie gesagt, über eine relativ große Reichweite verfügt, lässt sich das vielleicht eher herstellen als noch zu anderen Zeiten und mit anderen Mitteln, Maßnahmen.
Also zumindest was das angeht, scheinen die da auf einem guten Weg zu sein. Wir haben zuletzt hier diesen Vorschlag diskutiert von Gerd Butzek. Der möchte, sollte er IHF-Präsident werden, Urban Handball etablieren. Sprich Felder, die du draußen aufbauen kannst, die ähnlich sind wie Beachhandballfelder, nur dann halt irgendwie auf Hartgummi, sag ich jetzt mal. Und das ist eine Möglichkeit. Glaubst du, dass das auch in den USA funktionieren könnte, wo ja eine Sportart wie Pickleball jetzt völlig aus dem Boden schießt im Vergleich hier dazu in Europa? Wir spielen halt Padel, die spielen Pickleball, das ist so eine Art, ja, ich sag mal, kleines Tennis, ja, aber das ist ein Problem. Du hast viele Trendsportarten, du hast die vier großen Major Leagues in den USA. Ich frage mich, wo Handball in den USA seinen Platz finden soll.
Also, ich bin kein Visionär. Ich kann mir sowas nicht vorstellen. Ich kann nur sagen, dass die Leute, die da engagiert sind, dass die das mit großer Leidenschaft tun. Und dass natürlich immer alles irgendwo im Kleinen anfangen muss. Es muss immer einen ersten Schritt geben. Und wenn man die Sportart weiterentwickelt, wenn man die Sportart sozusagen in die Öffentlichkeit bringt, gerade auch durch die Olympischen Spiele, das ist einfach eine Riesenchance in Amerika nochmal. Wenn man damit in eine breitere Öffentlichkeit kommt, das Spiel nochmal, ich sag mal, eine größere Öffentlichkeit in Amerika erfährt. Wenn die Amerikaner Handball schauen, sagen wir es kurz, dann werden sie auch begeistert sein. Da bin ich sicher, weil es einfach so amerikanisch ist, dieses Spiel. Von der Art, ja, es wird mit großem Körpereinsatz gespielt, es wird mit klarer Taktik gespielt. Es ist schnell, es fallen viele Tore, es ist spektakulär. Wir haben eine tolle Sportart und warum soll sie den Amerikanern nicht gefallen? Also ganz sicher würde das auf fruchtbarem Boden fallen, aber es braucht eben die Öffentlichkeit und da ist Olympia natürlich das größte Fenster, was es gibt für den Handballsport, zumal noch in den USA.
Ja, und in einer Halle, glaube ich, die dann genutzt wird dafür, die sensationell ist, aber da weiß ich gar nicht. Hast du dann in Chicago da eigentlich vor Ort irgendwas von anderen Sportarten mitbekommen oder war dein Fokus dann in dem Moment wirklich nur beim Handball?
Ja, also wir waren tatsächlich am ersten Abend direkt bei dem Saisonopener Chicago Bulls gegen XYZ, habe ich schon wieder vergessen, weil ich so müde war, dass ich zwar dieses Spiel genossen habe, aber mich an den Gegner ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr erinnern kann. Aber es war auf jeden Fall eine beeindruckende Maßnahme da. Dieses, ich glaube, das ist das United Center, heißt das, glaube ich, die Halle da in Chicago. Und ist natürlich riesengroß, ist klar, wirkt auf mich sehr modern und es wirkt wie immer sehr, sehr gut organisiert. Also dort ist wirklich da. Ist nichts dem Zufall überlassen bei diesen Turnieren, bei diesen großen Events dort. Und da habe ich mir Basketball angeschaut. So, aber das ist jetzt nicht für die nächsten Turniere jedes Mal geplant.
Allerdings muss ich auch dazu sagen, das United Center war noch nicht die Halle, als Michael Jordan das erste Mal mit den Bulls dreimal hintereinander die Meisterschaft gewonnen hat. Dann, als er zurückkam, gab es diese Halle, also die muss Mitte der 90er gebaut worden sein. Aber da sieht man mal, ja, du hast das immer noch als modern wahrgenommen.
Ja, total, total. Ich habe das als modern wahrgenommen. Wenn ich das vergleiche mit der Lanxess Arena in Köln zum Beispiel, dann wirkt das auf mich wesentlich moderner, ganz klar.
Interessant, denn ich glaube auch die Lanxess Arena in Köln müsste Mitte der 90er geöffnet worden sein. Also da sieht man mal, dass die vielleicht dann auch andere Renovierungen vorgenommen haben. Das kann ja auch immer der Fall gewesen sein.
Wirklich, ja.
Wir müssen natürlich auch nochmal über dich persönlich sprechen, was dieses Engagement angeht. Was hat dir das denn gebracht? Was hast du denn selber daraus mitgenommen?
Also eine Menge Eindrücke natürlich, eine Menge auch Kontakte, das muss man auch sagen. Ich habe jetzt mit anderen Leuten nochmal zu tun gehabt, nochmal andere Netzwerke knüpfen können. Das ist schon auch ein Vorteil. So, und ansonsten bringt es mir natürlich auch, dort den Handball kennenzulernen, sich nochmal auf so eine Geschichte einzulassen, wo sehr viele Fragezeichen bei mir vorher auf der Stirn erschienen sind natürlich. Ne? Wie kann man eine Mannschaft überhaupt aus dem Stand heraus versuchen zu organisieren? Das ist schon etwas, was eine Herausforderung war für mich. Und wo ich auch sage, da ist das Mittel der Reduktion das absolut Entscheidende. Immer noch weniger, noch weniger, noch weniger machen und trotzdem aber die wichtigen Dinge nicht auszulassen, die entscheidenden Dinge nicht auszulassen. Das war für mich die große Herausforderung an dieser Stelle. Und die wird es auch in den nächsten Wochen oder bei den nächsten Turnieren noch weiterhin geben.
Ist deine Lust auf Handball durch dieses Engagement, durch diese Zeit jetzt in Chicago, die du da verbracht hast, nochmal größer geworden, weil du jetzt auch seit einiger Zeit ja nicht mehr als Trainer aktiv bist?
Meine Lust auf Handball ist seit Wochen riesig, also seitdem die Bundesliga wieder losgegangen ist. Ich habe die Zeit nach der Freistellung in Wetzlar schon auch genossen, muss ich sagen. Also die freie Zeit, die handballfreie Zeit, die ersten Wochen waren wirklich also von Urlaub und von Abschalten geprägt, das muss ich ganz klar sagen, denn ich habe angefangen Februar 15 wieder in Minden und bin dann im Mai 25, also 10 Jahre später, ja, da wieder ausgestiegen aus diesem Ding. Und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, um auf der Ebene zu bleiben. So, deswegen hat mir die freie Zeit und dieses wirklich auch vom Kopf her nicht mehr eingebunden zu sein in eine Mannschaft sehr lange gut getan. Und dann ging aber die Saisonvorbereitung wieder los und dann ging auch die Saison wieder los und es wurde immer schlimmer, ich wurde immer unruhiger und also ich kann es kaum erwarten, wieder einzusteigen, aber das bleibt natürlich auch abzuwarten, dazu müssen auch andere mitspielen.
Klar, du bist natürlich als Trainer immer davon abhängig, was die Entscheidungsträger möchten, ne? In welche Richtung sie gehen wollen, auf was setzen sie. Es gibt natürlich auch in den vergangenen Jahren, das kann man durchaus so sagen, schon einen Trend zu deutlich jüngeren Trainern.
Ja, die gibt es. So, und ich bin ja auch als junger Trainer eingestiegen. Insofern ist es auch gut so, ja, dass man das schafft und dass auch jüngere Trainer nicht nur die Chance bekommen, sondern sich auch durchsetzen an der Stelle. Denn dazu gehört ja auch einiges, gerade in jungen Jahren. Und insofern bin ich da vielleicht ein Gegenentwurf im Moment. Nur bei den Trends ist ja immer so eine Sache. Es gibt ja immer dann auch wieder die Ausnahmen. Und in bestimmten Situationen kann es vielleicht doch auch Sinn machen, nochmal auf erfahrene Trainer zu setzen.
Gar keine Frage. Es gibt immer wieder solche Situationen, wo Erfahrung besonders wichtig ist und auch eine gewisse Ruhe, die man dann ja auch ausstrahlt, die vielleicht ein junger Trainer gar nicht haben kann, weil er eben noch nicht diese Erfahrung hat. Inwiefern spielt es für dich denn dabei eine Rolle, wie dann die Situation auch zu Hause bei dir aussieht? Weil du hast Familie, du hast Kinder, du möchtest da natürlich auch nicht wirklich fehlen. Das ist ja etwas, was dir besonders wichtig ist. Ich meine, das ist wahrscheinlich vielen wichtig, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Aber wenn wir überlegen, wie kurzlebig und wie schnell das im Trainergeschäft alles ist, ja. Da muss man sich ja dann auch immer als Trainer selber die Frage stellen, möchte ich jetzt zum Beispiel nochmal für ein halbes Jahr zu einem Verein, wo ich nicht weiß, ob ich da langfristig bleibe, weil ich vielleicht unter der Saison da einsteige. Welche Rolle spielen solche Gedanken bei dir?
Also das ist genau richtig, dass bei solchen Entscheidungen immer das gesamte System berücksichtigt werden muss. Und zu dem gesamten System gehört dann natürlich auch die Familie. Und ich habe das große Glück gehabt, letztlich mit einem Ortswechsel von Magdeburg nach Minden 13 Jahre meiner Trainerlaufbahn gestalten zu können. Oder mehr als 13 Jahre sogar. So, und jetzt ist es so, dass meine Familie natürlich hier in Minden einigermaßen verwurzelt ist. Wir aber auch im Rahmen der Tätigkeit in Wetzlar klar gelernt haben, die Kinder ja auch älter werden, teilweise ausgezogen sind, wir auch gelernt haben, mit so einer Satellitensituation umzugehen. Also, dass ich quasi vor Ort bin und auch wirklich sehr viel vor Ort bin. In der Zeit in Wetzlar war ich in der Regel 3 Tage im Monat hier in Minden und die restlichen Tage vor Ort. Und wenn wir das sozusagen für uns als Modell entwickeln können, als Familie, dann sind wir da natürlich auch ja flexibler geworden im Vergleich zu früher vielleicht, wo wir immer den Ort gewechselt haben. Also wir sind natürlich als Familie auch mehrfach umgezogen. Das gehört zu diesem Job dazu, diese Flexibilität und diese positive Beklopptheit sozusagen, die muss man schon irgendwie mitbringen. Ja? Und auch diese Opferbereitschaft, alle, die müssen alle mitbringen. Also im Grunde auch die gesamte Familie. Und das ist ja nicht so, dass man morgens aufwacht und Trainer ist, sondern man wächst da rein. Man lernt seine Frau kennen, die Kinder werden geboren, werden noch mehr Kinder geboren, die Familie wird größer. So. Die Kinder wachsen auf und mit jedem Schritt stellt sich die Situation immer etwas anders dar und muss man sich auch ein bisschen anpassen. Aber letztlich lernt man ja über Jahre, über Jahrzehnte in diesem Fall, sich mit dieser Situation zu arrangieren und auch ja das so zu organisieren, dass es für alle bestmöglich passt. Und das ist immer auch Teil der Aufgabe eines Trainers, ganz klar. Sonst kann man das nicht machen, weil die Plätze natürlich über ganz Deutschland verteilt sind und auch rar sind. Ne? Es gibt nicht so viele. Und da ist es schon so, dass man eine gewisse Flexibilität oder eine große Flexibilität an den Tag legen muss.
Ist es dann so, dass du für dich auch bereit wärst, Abstriche zu machen? Ich meine, du hast jetzt sehr, sehr viele Jahre in der ersten Liga gearbeitet, dass du dann irgendwann auch mal sagst, ach, wisst ihr was, das ist gar nicht mehr so wichtig für mich. Für mich ist die Aufgabe selber wichtig. Für mich ist wichtig, Handball trainieren zu können, anderen beibringen zu können, wie man in dieser Sportart erfolgreich sein kann. Ist das vielleicht dann mittlerweile, natürlich in der Vergangenheit nicht, mittlerweile vielleicht bei dir zu einer größeren Priorität geworden in deinen Gedanken?
Also meine größte Priorität aktuell ist auf jeden Fall Trainer zu sein. Also ich hatte einige Möglichkeiten, auch Aufgaben zu übernehmen im Bereich sportliche Leitung, sportlicher Direktor, wie auch immer, so in diesem Bereich tätig zu sein. So, das ist aber für mich ganz klar, das ist nicht der Job, den ich möchte. Ich möchte in der Halle stehen und wo ich das tue, mit welchem Team ich das tue, das hängt ganz genau davon ab, was da gerade los ist. Aber natürlich, was die Ideen sind, was die Visionen sind, was die Möglichkeiten auch sind der jeweiligen Vereine, der jeweiligen Organisation. So, aber natürlich ist es so, dass das Bestreben eines jeden Leistungssportlers und auch eines jeden Trainers im Leistungssport natürlich die höchstmögliche Stufe ist, immer. So, und meine letzte Stufe war die Bundesliga, die erste Bundesliga, und natürlich ist das Ziel auch da wieder unterwegs zu sein. Aber ich schließe gar nichts aus. Wenn mich eine Aufgabe packt, dann bin ich, glaube ich, in der zweiten Liga genauso richtig wie in der ersten Liga. Ich habe auch viele Jahre schon in der zweiten Liga gearbeitet. Ob in Aurich, in Hannover, selbst in Minden bin ich auch in der zweiten Liga unterwegs gewesen. Also das ist jetzt nichts, was ich ausschließen würde.
Also am Ende geht es vor allem um die Aufgabe, aber man hört schon raus, dass du wieder sehr, sehr viel Lust hast, an der Seite zu stehen, auch Kommandos zu geben, mit den Spielern zu arbeiten, zu interagieren. Das fehlt dir wahrscheinlich am meisten. Ja, auch ist das größte Problem, dass man dann irgendwann merkt, Mist, ich kann zwar jetzt alles an Handball im Fernsehen gucken, ja, ist super, du kannst jedes Spiel sehen, aber scheiße, ich bin nicht dabei.
Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das war das Schlimmste überhaupt, als ich das gemerkt habe. Die Spiele gehen los und ich habe jedes Spiel geguckt, als die Saison losging. Wirklich jedes. Die parallel liefen, die habe ich mir hinterher angeschaut nochmal und habe immer mehr gemerkt, oh verdammt, da möchte ich auch dabei sein, das will ich gerne machen. Das ist keine Frage. Das ist so. Das Schöne ist, dass man etwas mehr Überblick bekommt. Also wenn man so eine Mannschaft trainiert, wenn man eine Mannschaft vorbereitet, dann ist man immer so für 2, 3 Wochen, 4 Wochen ist man Experte für 1 bis 2 bis 3 Mannschaften, je nachdem, wie viele Gegner man in der Zeit hat. Da kennt man sich dann sehr gut aus. Da weiß man alles drüber, da hat man alles gesehen, alles gelesen, alle Zahlen möglichst im Kopf. Aber du hast nie den Überblick über die Liga. Es gibt dann immer so Teams, die sieht man gar nicht das ganze Jahr. Nur wenn der Gegner konkret ansteht. Und das ist für mich so gewesen. Ich habe relativ wenig Champions League geguckt. Ich habe so gut wie nie andere Spiele in der Bundesliga geguckt, es sei denn, sie hatten direkt mit unseren nächsten Gegnern zu tun oder haben für unsere Situation eine konkrete Auswirkung gehabt. So, das ist jetzt natürlich ganz anders. Jetzt habe ich viel mehr Überblick, kriege Entwicklung anders mit, bin aber nicht mehr Experte für ein Team. Ja? Also nicht mehr so tief drin, wenn man nicht mehr so genau analysiert. Das ist schon ein Unterschied. Und das habe ich vor allen Dingen gemerkt, als es losging. Da war ich, also da kann man schon sagen, da war ich schon neidisch. Also auf jeden Kollegen, der irgendwie, ja, das ist ja auch immer was Schönes, wenn es losgeht, wenn die Saison losgeht, man hat dann 6 Wochen gearbeitet, hat die Vorbereitung gemacht und hat sich Dinge überlegt und gemeinsam entwickelt. So, dann kommt das erste Spiel und letztlich weißt du nie, ob du alles richtig gemacht hast. Und man ist dann in so einer total angespannten Vorfreude auf diese Spiele. Und da war ich schon neidisch, das muss ich ehrlich sagen,
ja. Ja, erstmal schön und vielen Dank für deine ehrlichen Worte, weil das ist ja schon sehr, sehr offen, was du gerade sagst. Und das ist ja emotional betrachtet eine unfassbare Diskrepanz zu dem Zeitpunkt, wo du in Wetzlar entlassen wurdest. Also da hast du gesagt, du warst froh, dass du dann vielleicht mal ein bisschen durchschnaufen konntest, auch wenn man nicht froh ist, wenn man entlassen wird. Aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Und jetzt bist du quasi... Ja, du bist quasi süchtig danach und möchtest wieder unbedingt arbeiten. Also das ist ja ein Riesenunterschied, muss man schon so sagen.
Ja, genau. Also für mich hat sich diese Freistellung angefühlt wie eine verlängerte Pause im Grunde. Ne? Also was weiß ich, als wenn das eine erneute Corona-Pause wäre oder sowas in der Art. Die war einfach 4 Wochen länger als sonst. Aber alles andere hat sich ganz normal angefühlt. Und erst als die Berichte losgingen so über den Start der Vorbereitung oder über den Start der Saison, da wurde ich wirklich wieder richtig nervös. Und da merkt man dann erst, was einem fehlt und was vor allen Dingen auch, was man auch liebt an dem Job. Ja, also es ist für mich wirklich so, dass ich sehr gerne in der Halle stehe, sehr gerne mit Spielern, mit Mannschaften Sachen entwickle, an Kleinigkeiten arbeite, immer wieder arbeite, so lange, bis es funktioniert und dann natürlich auch optimalerweise im Spiel stattfindet. Das ist immer das Schönste. Und wenn es dann auch erfolgreich ist, dann ist es natürlich am allerbesten. Aber diese Möglichkeiten bekommt man über mehrere Jahre eben nur relativ selten. Gerade so, wenn man sich mal so einen Fall anschaut, wie der Florian Kermann das in Lemgo hat, mit einer relativ großen Konstanz im Kader über mehrere Jahre zu arbeiten, dann entwickelt man eben ein Team, was selten den Ball verliert, ja, oder was sehr, sehr gut aufeinander eingespielt ist. Und das schaffen natürlich andere Teams, die da etwas mehr zusammengewürfelt sind oder etwas schneller sind in ihrem Personaldurchlauf, sagen wir es mal so. Die haben da mit natürlich größere Schwierigkeiten.
Diesbezüglich übrigens sehr interessant, mit welchen Spielern du mal bei GWD Minden zusammengearbeitet hast. Ja, also wenn man jetzt mal zurückschaut, du hast da gearbeitet mit Christopher Rambo, mit Juri Knorr, mit Marian Michalczyk. Ihr hattet da eine sehr, sehr gute Qualität im Rückraum, muss man schon so sagen.
Oh, da sind noch mehr dabei. Magnus Gülerud, Kevin Gülliksen, Espen Christensen, Dalibor Doda war da auch mit dabei. Also wir haben schon sehr, sehr viele gute Leute da gehabt. Leider konnten wir sie immer nicht besonders lange halten. Das war unser Problem. Wir sind dann immer wieder oft nach oben weggegangen. Lukas Meister, auch so ein Beispiel, ist dann zum SC Magdeburg gegangen. Gülerud zum SC Magdeburg, Marian damals nach Berlin, Juri zu den Rhein-Neckar-Löwen. Also wenn wir das Team einigermaßen zusammengehalten hätten, hätten wir schon eine gute Truppe gehabt. Aber genau das ist der Punkt. Also man muss das dann eben schaffen als Verein, den Kern einer Gruppe wirklich über einen längeren Zeitraum zusammenzuhalten. Und dann kann man auch mit kontinuierlicher Arbeit das Spielsystem so festigen und so weiterentwickeln, dass eben die Fehler immer weiter reduziert werden und man damit dann auch in der Lage ist, gegen Teams, die vielleicht über eigentlich vermeintlich bessere Mannschaften verfügen oder bessere Spieler verfügen, da eben mitzuhalten, beziehungsweise sogar besser zu sein, weil man einfach in der Eingespieltheit einen großen Vorteil hat.
Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du in der Vergangenheit zum Beispiel keine Champions League gucken konntest. Ich weiß jetzt nicht, ob du nur dann die Spiele der deutschen Mannschaften siehst oder vielleicht auch mal andere Spiele. Denn der Name, den du gerade ja auch nochmal in den Mund genommen hast, Juri Knorr, das ist ein Spieler, der viele begeistert. Wie muss man den handeln als Trainer?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Wäre interessant zu hören, was Juri selber dazu sagt. Also ich habe mich bemüht, er war ja sehr jung, als er zu uns kam. Juri war 18, als er zu uns kam. Und da war das erste Mal, dass er sich überhaupt an die Härte gewöhnt, an das Tempo gewöhnt, an die Intensität in einem Bundesligaspiel. Und da war vieles für ihn neu. Und Juri interessiert sich sehr für Herausforderungen, für neue Dinge, für wenn etwas sozusagen für ihn das erste Mal passiert, dann ist das unfassbar spannend für ihn. Und dann regelt er das auch im Normalfall, weil er einfach über sehr, sehr großes Talent verfügt, über einen Instinkt verfügt, über Bewegungsmöglichkeiten wie kaum ein anderer Handballspieler auf der Welt. Für Juri wird es dann spannend, und das ist für jeden jungen Spieler so, aber für ihn war das eben ganz besonders, weil er sehr schnell Dinge sehr gut gemacht hat, Für ihn wurde es dann spannend, wenn die Erwartungshaltung dazu kam. Und zwar seine eigene in erster Linie natürlich, aber auch die Erwartungshaltung von außen. Damit hat er große Schwierigkeiten gehabt. So dem immer gerecht zu werden oder immer das zu erfüllen, was so von ihm erwartet worden ist. Und da geht es auch immer wieder darum, ihn vor allen Dingen mental auf Kurs zu halten. Ja, dass er da sich selber nicht kleiner macht, als er eigentlich ist, weil er einfach extrem kritisch mit sich selbst ist in vielen, vielen Situationen. Und das ist auf dem Feld, also wenn ich da stehe, wenn das Spiel läuft, nicht hilfreich. Es ist absolut nicht hilfreich, zu kritisch mit sich selber zu sein, sondern es ist immer, solange wie das Spiel läuft, sehr, sehr wichtig, dass man maximal an sich glaubt und dass man maximal von sich und seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten überzeugt ist. Außerhalb des Spiels sieht das natürlich anders aus. Da muss man natürlich die Fähigkeit zur Reflexion haben, die Fähigkeit auch mit sich selber kritisch zu sein. Das ist auch keine Frage, aber wenn das Spiel läuft, dann darf man sich nicht von Minusaktionen ablenken lassen. Und das war immer ein Thema, was wir hatten. Und dann natürlich auch so das Thema Spielsteuerung. Das war immer etwas, wo wir viel miteinander gesprochen haben, wo er große Schritte vor allem bei Sebastian Hinze bei Rhein-Neckar Löwen gemacht hat. Ich fand, da hat er gerade in dem Bereich eine Menge dazugelernt.
Ja, das ist natürlich etwas, was dann auch mit der Erfahrung kommt. Ich möchte hier jetzt mal einen Vergleich ziehen zu einem Fußballspieler. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mo Dahoud, der hat viele Jahre bei Borussia Mönchengladbach gespielt und dann war er bei Borussia Dortmund in der Zeit, wo auch die Pandemie kam. Und dann wurde halt vor leeren Stadien gespielt oder in leeren Stadien besser gesagt. Und auf einmal hat er ganz anders Fußball gespielt, als wäre eine Last von ihm abgefallen. Und dann hat er eine gute Zeit gehabt über ein paar Monate. Auf einmal kehrten so nach und nach die Zuschauer wieder zurück. Und jetzt ist er mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Also ich möchte ihm da nicht zu nahe treten, aber mit den reinen Fähigkeiten, die er hat, war das einfach ein Spieler, der viel mehr hätte erreichen müssen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, und du kannst das wahrscheinlich beurteilen, weil du eben mit ihm intensiv zusammengearbeitet hast. Ich denke manchmal, für Juri wäre das besser. Da wären gar keine Zuschauer. Der will ja einfach nur Handball zocken. Der will ja eigentlich nur Handball zocken, nichts anderes.
Also der Satz stimmt sicher. Also Juri möchte gerne Handball spielen. Das ist hundertprozentig so. Aber ich glaube nicht, dass er Sorgen damit hat, wenn eine Halle gut gefüllt ist und dort eine gute Stimmung entsteht. Wie gesagt, der Punkt ist das Management der Erwartungen und die eigene mentale Gedankensteuerung während des Spiels. Das ist ein entscheidender Punkt. Für mich wirkt es aber so, dass er dort immer reifer wird und immer besser wird in diesen Bereichen. Juri ist natürlich ein absolut besonderer und spezieller Spieler mit tollen, tollen, tollen Fähigkeiten. So, aber auch mit Ideen oder mit Möglichkeiten. Es ist immer so, wenn ein Spieler, nehmen wir mal einen Spieler, der kann nur eine Sache, der kann nur einen Sprungwurf. Der kommt rein, wenn das Zeitspiel beim letzten Pass ist und dann wird er eingewechselt oder macht er sein Tor oder er macht es nicht. Dann hat dieser Typ halt überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeiten. Der hat gar kein Problem eigentlich im Leben. Der muss eigentlich nur seinen Wurf besser machen. So, Juri Knorr kann aber mit Ball alles, was es gibt oder alle Aspekte, die man auf dem Feld braucht, in jeder Rückraumposition könnte er spielen und würde zu den Besten gehören. So, und hat dementsprechend so unglaublich viele Möglichkeiten, dass für ihn natürlich das Entscheidungsverhalten viel, viel schwieriger ist, weil er einfach mehr Möglichkeiten hat. So, und je älter er wird, desto besser wird das werden, desto besser wird auch die Auswahl seiner Aktionen werden. Da bin ich fest von überzeugt, weil er einfach auch so wahnsinnig ehrgeizig ist, dass er natürlich immer besser spielen möchte. Aber man kann ihn nicht vergleichen mit Spielern, die vielleicht etwas weniger oder etwas einseitiger talentiert sind. Ja, also Spieler, die nur im 1 gegen 1 stark sind oder Spieler, die nur aus der Distanz werfen können. Damit kann man Juri nicht vergleichen, weil er einfach über so viele Fähigkeiten verfügt. Und dementsprechend, man darf ja immer nicht vergessen, dass er sehr früh eingestiegen ist. Und wir sehr früh von ihm schon erwartet haben, bitte auf der Rückraummitte steuer das Spiel. So, das können einfach auch nur sehr, sehr, sehr wenige. Und wenn man dann noch darüber hinaus entscheiden muss, ja, das Spiel steuern, okay, aber ich habe ja auch meine eigenen individuellen Fähigkeiten und die muss ich ja auch noch einsetzen. Ja, oder die will ich ja auch noch einsetzen und weiterentwickeln. Dann sind das ganz schön viele Dinge, die da auf so einem Schreibtisch liegen und die alle richtig entschieden werden wollen von einem Spieler, der ja, 20, 21, jetzt ist er natürlich älter, jetzt ist er Mitte 20. Ne? Und das sehen wir ja auch. Ich finde, sein Spiel wird immer reifer. Aber die Anfangsjahre waren eben geprägt davon, dass das Entscheidungsverhalten an guten Tagen überragend war. Dann lief das alles wie von selbst, aber an schlechten Tagen eben auch seine Wellen da drin hatte. Und trotzdem war er an diesen Tagen immer noch so wichtig, dass er jederzeit zumindest für GWD das Spiel positiv drehen konnte.
Ich habe vorhin bewusst das Wort zocken genutzt, weil so ein Zocker, den muss man ja auch ein bisschen spielen lassen. Der ist ein Freigeist. Glaubst du, dass es ihm dahingehend sehr gut tun wird, jetzt in Dänemark unter Vertrag zu stehen bei einem Champions League Teilnehmer, wo er sich auch ein bisschen einem System unterordnen muss, dass er das auch noch dazulernt auf einer anderen Ebene als bislang?
Oh, ich glaube, der musste sich, egal wo er war, immer unterordnen. Er musste die Nationalmannschaft unterordnen, bei den Rhein-Neckar-Löwen und sicherlich auch jetzt in Aalborg. Da bin ich schon von überzeugt. Jetzt läuft er das erste Mal, glaube ich, in der Champions League auf, dauerhaft, nicht? Wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, die Rhein-Neckar-Löwen haben das dahin nicht geschafft. So, und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level, indem er regelmäßig zwischen den Nationalmannschaftslehrgängen gefordert wird. So, die dänische Liga ist ja sicherlich eine sehr gute Liga, vielleicht nicht ganz so körperbetont wie in Deutschland, aber dafür ist vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. So, auch das wird ja nochmal ein neuer Eindruck für Juri sein. Und wie ich vorhin ja schon gesagt habe, Juri, oder wenn man die Karriere sich anschaut, dann ist Juri immer einen anderen Weg gegangen. Juri ist in Lübeck geblieben, ist nicht in ein großes Handballzentrum gegangen, ist dann nach Barcelona gegangen, als das noch wirklich kaum jemand gemacht hat, ist dort als junger Mann, noch nicht mal volljährig, zu diesem Weltclub gegangen. So, dann ist er wieder zurückgekommen, hat hier seine ersten Schritte gemacht, in Minden, dann nach Mannheim, geht jetzt nach Dänemark. Also Juri passt nicht unbedingt so in das normale Schema, wie der DHB seine Talente vielleicht entwickeln möchte. Ja, wenn man da jetzt mal so eine Schiene als den Standardweg gehen würde, dann wäre das nicht das, wo Juri Knorr dazu passen würde. Aber vielleicht macht ihn auch gerade das so stark, dass er immer seinen Weg gegangen ist und wird ihn dann sicherlich, denn seine Karriere ist ja nicht zu Ende. Ich glaube, er wird noch große Sprünge machen und noch große Dinge, nicht nur für uns, sondern auch vor allen Dingen für ihn und für seinen Verein leisten und auch noch große Qualitätssprünge machen. Da bin ich fest von überzeugt.
Ich würde mir für ihn wünschen, dass er teilweise durchaus noch mehr an sich glaubt, dass er sich nicht immer so viel auf die Schultern legt, ja, weil du hast es ja gerade auch schon richtig angedeutet. Manchmal hatte man das Gefühl in den vergangenen Jahren, also zumindest was die Feldspieler angeht und auch bis Renas Uschins dieses überragende Olympiaturnier gespielt hat, dass alles über Juri Knorr laufen musste bei uns in der Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass das einfach unfassbar schwierig ist für so einen jungen Kerl, der immer noch erst Mitte 20 ist. Und da kann man ja locker noch 10 Jahre auf einem sehr, sehr guten Niveau spielen. Also der hat den größten Teil seiner Profikarrieren ja noch vor sich und er war ja auch schon in All-Star-Teams bei Turnieren, also da sieht man ja auch, welche Qualität er hat. Ich möchte mit dir auch über Entwicklung sprechen. Du hast eben das Wort Überblick genannt, als es darum ging, dass du ja jetzt viele Spiele guckst und da vielleicht auch einen anderen Einblick hast. Diese Nummer mit dem vierten Rückraumspieler, das finde ich äußerst interessant. Das macht Florian Kehrmann manchmal. Es ist natürlich die Nummer von Micha Kaufmann. Aber ab und an sieht man das jetzt auch zum Beispiel bei der Frauennationalmannschaft. Was hältst du davon? Was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil davon?
Also was halte ich davon? Grundsätzlich halte ich mal immer was davon, wenn Trainer eine Entscheidung treffen, weil sie glauben, damit herrscht die größte Erfolgswahrscheinlichkeit. So. Wenn ich gerade eine Mannschaft wie Lemgo habe, gerade eine Mannschaft wie die Teams von Micha Kaufmann, sowohl Eisenach als auch jetzt Stuttgart, sind zusammengestellt genau unter dem Aspekt 1-gegen-1, Ballfluss und dann eben auch eine hohe Qualität im Abschluss. So, und Teams, die das haben, Magdeburg übrigens auch. Auch Magdeburg hat ja mit Zehnder über einen längeren Zeitraum versucht, mit dem vierten Rückraumspieler zu spielen. Das passt natürlich zu denen wie die Faust aufs Auge. Was wir dann nicht mehr haben, ist das Kreisspiel. Ja, also das ist auf der einen Seite gut, es reduziert vielleicht die Chancen auf technischen Fehler wie eine Foulsperre und solche Sachen, übertritt diese Dinge. Auf der anderen Seite verlieren wir aber einen großen Aspekt des Handballs, denn natürlich ist das Kreisspiel extrem zentral für unser Handballspiel, wie wir es kennen. Viele Dinge starten erst da, wo die Kreisläufer sind oder im Falle von Isolation dann wegziehen, um die 1-gegen-1-Duelle gut vorzubereiten. Also das Spiel bekommt ein neues Element. Wenn der Kreisläufer nicht da ist und alle Spieler, alle Rückraumspieler mindestens, aber auch die Außen waren das ja schon immer, aber vor allen Dingen auch alle Rückraumspieler, müssen bereit sein, auch Kreisläuferaufgaben zu übernehmen. Denn gerade bei dem Spiel mit dem vierten Rückraumspieler ist es ja so, dass natürlich der reine Parallelstoß oder auch mal eine Kreuzbewegung die Hauptrolle spielen, aber der Übergang, denn die meisten Abwehrreihen werden ja offensiv bei dem vierten Rückraumspieler, der Übergang, der korrekte, der adäquate Übergang des fernen Rückraumspielers, der ist ja mindestens genauso wichtig, denn dadurch wird natürlich der Raum bedroht, dadurch entstehen wieder Übernahmeprobleme ballfern, die dann eben auch ausgenutzt werden können. Also jeder Rückraumspieler wird quasi dazu gezwungen, bei diesen vier Rückraumspielern eben auch ein Timing zu entwickeln, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ich wohin laufen muss, um wirklich gefährlich zu sein am Kreis. Also im Grunde wird die Kreisaufgabe jetzt auch so ein bisschen verteilt an Rückraumspieler. Etwas mehr als früher. Früher waren das vielleicht mal Mittelspieler, die da gut sein mussten. Aber in der Regel hat man keinen Werfer wie Nils Verstein gesehen, der dann einen Übergang spielt. Jetzt sieht man das. Oder Henrik Wagner, genauso, ja, bei Lemgo. Beide Spieler sind Spieler, die einen Übergang spielen sollen, immer wieder, um eben Probleme auf der Ballfernseite zu provozieren.
Bedeutet doch dann im Umkehrschluss, Frank, dass wir eine enorme spielerische Weiterentwicklung bei den Rückraumspielern sehen?
Was den Aspekt Kreisläufer angeht, auf jeden Fall, ja. Was den Wurf aus der Distanz angeht, sicherlich weniger. Das ist ja im Moment sowieso auch rückläufig, ja. Also wie der THW spielt, ja, sind sie fast die einzige Spitzenmannschaft noch, die so rückraumlastig unterwegs ist. Und auch das, ja, ändert sich gerade ein bisschen durch die starke Rolle, die Skipper Goto einnimmt. Aber der THW wäre für mich so immer noch so die letzte Mannschaft, die wirklich sehr stark auch noch, immer noch auch auf Schützen setzt und Entscheidungsverhalten aus dem Rückraum. Da geht es immer noch, ich sag mal, von den Spitzenteams am wenigsten um den Durchbruch verglichen mit anderen.
Was ja die Erfolgswahrscheinlichkeit ein bisschen senkt, das ist ja so. Also du wärst ja wahrscheinlich auch mit deinen Mannschaften am liebsten immer so unterwegs, dass alle Abschlüsse von 7 Metern sind.
Na klar, das sind zahlenmäßig natürlich die besten Positionen, von denen man abschließt. Die Frage ist aber immer, was für Spieler habe ich in meinem Kader? Und wenn ich einen Johansson in meinem Kader habe oder einen Sargosen, dann kann ich nicht nur auf Durchbrüche spielen. Ja, das ist, glaube ich, dann nicht richtig. Wenn ich einen Philipp Auhanso in meinem Team habe, dann ist es schon auch wichtig, dass der auch in seiner Rolle auch drin steht. Zwischendurch darfst du auch mal von jenseits der 9-Meter-Linie werfen, weil das einfach für unser Spiel wichtig ist. Wenn ich Kreisläufer habe wie Hendrik Bekeler, dann ist das schon auch gut, wenn ich mal Distanzwürfe nehme, weil dadurch eben auch Räume entstehen oder eben Würfe ganz, ganz offen erfolgen können. Oder es entstehen eben Räume dahinter für die Kreisläufer. Und immer die Kombination aus Rückraum und Kreis macht es eigentlich aus, was für Leute ich habe. Nehmen wir uns das Spiel vom SC Magdeburg. Es gibt eigentlich beim SC Magdeburg überhaupt keine 2-gegen-2-Aktion, wo etwas wirklich in diesem Verband gestartet wird, sondern das Einzige, was da gestartet wird, ist, dass eine Isolation gespielt wird und dann vielleicht nochmal indirekt mit dem Kreisläufer gespielt wird. Aber ein echtes 2-gegen-2 passiert in der Regel gar nicht, weil eben dort der Rückraumschütze, also der Schütze von außerhalb 9 Meter, nicht da ist und dadurch auch der Raum am Kreis natürlich ein bisschen kleiner wird. Aber dafür haben sie eben im 1-gegen-1 und vor allem im Entscheidungs- und Passverhalten, Entscheidungs- und Passqualität, ja, vielleicht die besten Spieler der Welt mit dem besten System der Welt zusammengestellt.
Das System ist natürlich deswegen so gut, weil du damals Bennett Wiegert noch mit ausgebildet hast, bevor er Trainer geworden ist, oder nicht?
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt werd mal endlich Trainer. Da war er nämlich stinksauer mit mir, weil ich ihn nicht mehr als Spieler weiter verpflichtet habe oder nicht mehr weiter mit ihm geplant habe in der Zeit. Da hat er, glaube ich, ein halbes Jahr nicht mehr mit mir gesprochen. Was ihn dann aber nicht daran gehindert hat, nochmal kurz die Schuhe anzuziehen, als wir große personelle Probleme hatten und dann gegen den THW Kiel zu Hause nochmal ein Riesenspiel abzuliefern aus dem Büro der SCM-Geschäftsstelle. Also, ja. Benno hat natürlich, glaube ich, noch ganz andere Trainer gehabt und ganz andere Einflüsse mitgenommen. Und hat vor allen Dingen daraus sein eigenes Ding gemacht. Also denn diese Idee mit den Rückraumspielern ist seine Idee. Also mit dem durchbruchsorientierten Spiel, das gab es so in der Bundesliga bis dahin in der Konsequenz nicht. Und das hat er für sich entwickelt und hat da ja auch in den ersten Jahren nicht nur offene Türen eingerannt, sondern musste sich da ja auch durch Widerstände durchsetzen. Hat das mit dem Rückhalt im Verein, mit dem Rückhalt, den er hat, eben auch getan. Und jetzt heute zahlt es sich aus. Sie waren die Ersten und sie sind die Speerspitze dieser Bewegung, ganz klar.
Die Frage ist natürlich, wie lange kann man das noch sein, weil die anderen holen ja irgendwann auf, ist ja ganz normal. Die lernen das jetzt auch, die Entwicklung geht ganz klar dahin. Kann man sagen, er hat den Handball so ein bisschen revolutioniert, weil viele Jahre war die Diskussion, guckt euch Westbrem an, guckt euch Kielce an, guckt euch Barcelona an, nur so Kolosse. Mittlerweile spielen die teilweise halt auch so. Also hat er, weil er mit dem SCM so erfolgreich ist, den Handball revolutioniert taktisch?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also er hat auf jeden Fall dem Bereich Kadermanagement nochmal einen dicken, fetten Unterstrich gegeben. Ja, also es ist sehr wichtig, dass man seine eigene Idee entwickelt und dementsprechend auch Spieler verpflichtet, die diese Idee auch konsequent und bestmöglich umsetzen können. So, und wenn es sich irgendwann wieder dahin entwickelt, dass der großgewachsene Rückraumspieler, ja, der neue Trend ist, aus welchen Gründen auch immer, oder das 7-gegen-6 entwickelt sich noch weiter. Das heißt, wir werden noch mehr Leute haben, die vielleicht im Entscheidungsverhalten noch besser sind, technisch noch besser sind, die in der Passqualität noch mal einen Schritt nach oben machen, dann kann das der neue Trend werden. Aber aktuell ist es so, dass natürlich Benno basierend letztlich auf Fakten basiert, es geht ja vor allen Dingen um Erfolgswahrscheinlichkeiten, aber auch auf dem, was vor allen Dingen die Spanier in letzter Konsequenz immer wieder umgesetzt haben. Die spielen im Grunde nur ohne das starke 1-gegen-1, basierend auf anfänglich meistens einem 2-gegen-2, aber im Grunde mit ganz ähnlichen Prinzipien. Auch dort war ja schon klar, wir wollen keine Würfe aus der Distanz, sondern wir wollen versuchen, über den Kreis oder über die Durchbrüche außen zum Torerfolg zu kommen. Und das hat er letztlich nochmal für sich weiterentwickelt, dann ja mit der Auslösehandlung Isolation in erster Linie.
Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ja, dieses ständige Reingerammel in die Abwehr des SC Magdeburg, das kann ich nicht ertragen. Ich finde es halt taktisch unglaublich interessant. Und was du gerade auch angesprochen hast, die Spanier, da ist natürlich der Unterschied. Die hatten in der Regel Kreisläufer mit ihrer Stärke in der Offensive. Und wenn du jetzt schaust auf den Kader des SC Magdeburg mit Magnus Saugstrup und Oskar Berge, da, die sind natürlich vorne auch gut, ne? Also, ich will da nichts Falsches sagen. Aber die sind defensiv einfach absolut überragend und haben da ihre primäre Qualität. Wenn ich sehe, wie Magnus Saugstrup beispielsweise sich auch bewegt im Innenblock, das ist wirklich absolute Klasse.
Und wenn man sich das anschaut, was ist die Aufgabe? Was ist die Aufgabe des Kreisläufers beim SCM? Das ist ja das, was ich versucht habe, gerade zu sagen. Die Spanier starten mit einem echten 2 gegen 2, also mit einer Sperre und mit einem Sperren absetzen. So, beim SCM ist die Aufgabe, im richtigen Moment weglaufen. Und dann musst du jetzt nicht mehr offensiv dich so gut am Mann durchsetzen können, wie das Agina Galde konnte. Ja? Sondern dann ist es wichtig, dass du den richtigen Moment erwischt, wann du dich aus der Lücke entfernst, damit Gisli Christiansson im richtigen Moment angreifen kann. Oder klar, oder wer auch immer da kommt von diesen ganzen 1-gegen-1-Maschinen, die dann einen etwas defensiveren Abwehrspieler vor sich haben. Das ist ja der große Unterschied zwischen den Spaniern, die auch auf die Durchbrüche gegangen sind, die aber immer in der Regel aus dem 2-gegen-2 gestartet sind.
Ja, und das rührte eben daher, weil die andere Kreisläufertypen hatten. Du hast jetzt gerade eben erwähnt, dass Benno dann ein halbes Jahr irgendwie nicht so gut auf dich zu sprechen war. Was ist denn da in dem Gespräch von dir gesagt worden?
Naja, man muss sich das mal vorstellen. Das war das Jahr 2013. Benno ist Jahrgang 82. Das heißt, er war 31. Mit 31 möchte ein Bundesligaspieler nicht hören. Hör mal zu, Junge, ich plane nicht mehr mit dir. Ja, bei seinem Heimatverein. Also, das kann ich mir, also, das ist nicht so, dass wir da groß gestritten haben, aber es ist schon deutlich geworden, dass Benno mit der Entscheidung nicht einverstanden war. So, und das kann ich auch zu 100% nachvollziehen. Im Alter von 31 Jahren hätte ich meine Karriere nicht beenden wollen.
Gab es für dich schon häufig Gespräche dieser Art, wo es dir dann auch schwer gefallen ist, zum Spieler zu gehen und zu sagen, hey, pass mal auf, das ist jetzt hier für dich vorbei, egal ob mit der Karriere, weil bei Benno war das natürlich damals noch eine spezielle Situation, ja, aber bei anderen Spielern auch, wo du wusstest, okay, das bedeutet für die vielleicht jetzt, auf dem höchsten Level ist es vorbei?
Das sind natürlich die schwierigsten Gespräche überhaupt. Also das muss man klar sagen, das ist nicht angenehm, das ist nicht schön, aber das hilft einem immer, wenn man die Entscheidung klar hat, warum man das macht, ja? Dass man das begründen kann und dann sagt man, wie es ist, dann weiß der Spieler, woran er ist und ich habe mein Zeug gesagt. Das kann dann immer noch sein, dass man das unterschiedlich sieht, im Falle Benno und ich war es mit Sicherheit unterschiedlich, aber ich habe damals geglaubt, für die Entwicklung des Teams war es wichtiger, einen Spieler wie Marco Beziak dazu zu holen, anstatt mit Benno weiterzumachen.
Hat ja mit Marco Beziak in Magdeburg dann auch ganz gut funktioniert. Auch unter Bennett Wiegert übrigens.
Ich glaube auch, Benno ist heute für den Tausch mindestens. Ich glaube, da ist er okay mit. Sagen wir es mal so.
War denn damals schon abzusehen, dass er so ein erfolgreicher Trainer wird?
Also abzusehen war, dass er sich da maximal reingesteigert hat. In seinem letzten Jahr hat er seine A-Lizenz gemacht, also in seinem letzten aktiven Jahr hat er seine A-Lizenz gemacht und wir haben des Öfteren über diese Ausbildung gesprochen, was da abgeht. Ich bin da ja auch als Referent in der Zeit schon tätig gewesen. Nee, stimmt nicht, erst danach, das war erst danach. Aber war halt in dieser Ausbildungsschiene noch, das war bei mir noch präsent. So, und wir haben uns da des Öfteren drüber unterhalten und Benno ist da sehr tief eingestiegen. Also war da gut drin, maximal engagiert. Und das ist ja das, was alle beschreiben, wie er arbeitet. Benno ist all in, jeden Tag. Und das ist etwas, was natürlich dir bei deinen Spielern hilft, in der Gruppe hilft, anerkannt zu werden. Und wenn dann die Dinge ja sich durchsetzen und auch erfolgreich sind, dann verstärkt sich dieser Effekt. Und ich glaube, das ist das, was Benno einfach auszeichnet. Einen Weg zu haben, den Weg konsequent zu gehen und dann seinen Kurs einfach zu halten.
Ich weiß nicht, ob es auch daher kommt, weil du das jetzt gerade so angesprochen hast, wenn ich die Auszeiten sehe von Benno. Die Spieler, die diskutieren gar nicht mit dem. Der sagt was und die akzeptieren das und setzen das dann auch entsprechend um. Also er hat eine unfassbare Glaubwürdigkeit bei seinen Spielern. Die zweifeln überhaupt nicht daran, dass das, was er sagt, irgendwie falsch sein könnte. Das finde ich sehr bemerkenswert.
Da müsste man mal die Spieler sprechen. Aber in der Regel wirkt das auf mich auch so. Ja, ist richtig.
Da möchte ich zum Abschluss unseres Gesprächs auch gerne nochmal auf deine Situation zurückkommen, weil du ja gerade eben nicht an der Seitenlinie stehst. Kann natürlich sein, ja. Also man weiß ja nie, ne, bevor das Gespräch aufgezeichnet wird, zack, irgendwo bist du wieder mit dabei. Aber wenn du jetzt zu Hause bist, du hast ja auch Kinder, die Handball spielen. Kriegen die jetzt noch mehr Tipps als vorher oder lässt du die einfach in Ruhe?
die kriegen extrem viele Tipps. Ich bin ein total nerviger Vater, zumal wenn ich dann Zeit habe. Ich weiß nicht, ob ich da nervig bin. Bis jetzt sagen sie immer noch, nee, das ist okay, alles gut. Aber was sollen sie auch sagen? So, ich hoffe, dass sich das bald wieder reduziert. Aber ich habe sehr, sehr viele Spiele gesehen. Im Sommer jetzt, also in der Zeit von Mai bis August, September. Jetzt sind leider beide gerade verletzt. Das heißt, da sehe ich ein bisschen weniger Spiele von ihnen natürlich. Aber wenn ich zugucke, dann gebe ich schon auch Rückmeldung. Aber immer, ich bemühe mich darum, möglichst den Druck natürlich klein zu halten. Das ist klar. Denn in erster Linie mit 14 Jahren ist wichtig, dass man Spaß hat an dem Spiel und dass man das unbedingt machen möchte. Also das ist das Allerwichtigste und alles andere sind dann sind Kleinigkeiten.
Was haben die denn so für Ziele? Möchten die auch mal in der Bundesliga spielen oder wollen die einfach nur Spaß haben? Also die spielen schon leistungsorientiert, ne?
Ja, die spielen schon sehr leistungsorientiert. Also 5-6 Mal die Woche im Training und spielen in den höchsten Ligen hier vor Ort. Also das ist schon so, dass die leistungsorientiert unterwegs sind. Aber der eigentliche Leistungssport, der startet vielleicht eher in der B-Jugend, A-Jugend. So, da kann man dann vielleicht eher davon sprechen, was da wirklich konkret die Ziele sind. Im Moment sind das ja eher Träume. Und natürlich, wenn ein Spieler oder eine Spielerin sich entwickelt und zu den Besseren in ihrer Mannschaft gehört, dann haben die natürlich immer die Idee, vielleicht auch mal Bundesliga zu spielen oder Nationalmannschaft oder was auch immer. Aber ob das am Ende aufgeht, das kann man ja in dem Alter noch gar nicht sagen. Da sind so viele Unwägbarkeiten drin. Das Wichtigste ist, dass sie Spaß haben und gerne zum Training gehen. Und das möglichst oft. So. Und dann kommt am Ende schon irgendwas raus. Und das wird dann schon gut sein.
Es kann aber nicht passieren, dass du irgendwann mal eines deiner Kinder im Profibereich trainierst. Das würdest du wahrscheinlich nicht aushalten.
Die Frage ist nicht, ob ich das aushalte. Die Frage ist, ob das Kind das aushält. Also ich habe beide Erfahrungen gemacht. Ich habe mit meinem Vater, der ja auch Bundesliga-Trainer war, zweimal zusammengearbeitet. Und die erste Zusammenarbeit, da war ich so 17, 18, so die Ecke. Die war eine Katastrophe. Die ist also wirklich in katastrophalen Situationen geendet. Und die zweite war gut. Da haben wir mehr erreicht. Da war ich so 25, 26, glaube ich, die Ecke. Ja, genau, bis 28. Das war okay. Da haben wir, glaube ich, ganz vernünftig zusammengearbeitet. Gut harmoniert in vielen Bereichen. Also haben wir die Vorteile, dass man sich gut kennt. Die haben wir da gut genutzt. Mit 17 war ich, glaube ich, nicht so leicht zu trainieren.
Aber warst du ein bisschen rebellisch oder wie war das?
Ja, mehr als das. Ja, ich war sicher rebellisch. Ich war sicher auch sehr überzeugt von dem, was ich kann und wie ich Dinge sehe. Ich glaube, es war nie einfach für meine Trainer grundsätzlich, weil ich sehr früh schon, also für mich war schon sehr früh klar, dass ich Trainer werden würde. Natürlich, auf welchem Level ich am Ende ankommen würde, das war mir nie klar. Das war nie der Punkt, aber dass ich auf jeden Fall als Trainer arbeiten wollen würde, das ist mir schon als Kind klar gewesen. So mit 10, 11, 12 Jahren habe ich schon mit meinen Trainern diskutiert. Da habe ich noch Fußball gespielt. Und dann haben wir Steinchen hin und her geschoben, wie wir, in welcher Aufstellung wir eigentlich spielen müssten. Und da war für mich eigentlich klar, ich möchte auf jeden Fall irgendwann mal diese Verantwortung für eine Mannschaft übernehmen.
Das ist dir ja auch auf sehr eindrucksvolle Art und Weise gelungen. Wenn man alleine auf deine Stationen schaut, dann spricht das ja schon für sich. Viele, viele Jahre bist du in Minden gewesen und ich bin mir sicher, das werde ich auch bald wieder in der Bundesliga wiedersehen werden. Frank, gestern, als ich dich angerufen habe, da standst du am Herd. Was gab's da? Gab's da sportlergerechte Ernährung?
Was war denn gestern? Mensch, meine Güte, gestern habe ich einen Auflauf gemacht. Ne? Ich glaube, gestern habe ich einen Macaroni-Auflauf gemacht. Ja, genau. Und dazu musste ich, was war denn noch? Ja, ich glaube, irgendwas mit dem Fleisch. Da musste ich wieder hin. Genau, das drohte anzubrennen. Also das ist einigermaßen sportlergerecht. Ich denke schon, ja.
Wenn man auf jeden Fall genug Kalorien verbrannt und 5-6 Mal in der Woche zum Training geht, dann passt das auf jeden Fall. Ich möchte mich bedanken also für deine
14,
Zeit.
Ja. Mit 14 ganz sicher. Ja, mit 14 Jahren verbrennen die bei weitem genug Kalorien, dass so ein Auflauf immer gut verarbeitet wird.
Ich sag mal so, ab Mitte 30 ist das eine andere Nummer, ja. Aber da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ich möchte mich bedanken für deine Zeit, für deine klaren Meinungen auch über andere zu sprechen. Da sind ja viele Leute auch immer sehr zurückhaltend, aber es war sehr interessant, mal ein bisschen was zu erfahren, wie du zum Beispiel damals mit dem jungen Juri Knorr gearbeitet hast oder was du denkst über einen ehemaligen Spieler, der jetzt zu den absoluten Top-Trainern weltweit gehört und natürlich auch über deine persönlichen Erfahrungen jetzt als Trainer, der gerne wieder arbeiten möchte, der jetzt dieses Kurzengagement da hatte in Los Angeles beziehungsweise Chicago. Also es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Und falls ihr denkt, das ist ein tolles Format, unterstützen wir gerne. Schaut rein auf patreon.com/kreisab oder schaut einfach in die Infos zur Sendung, in die sogenannten Shownotes. Dort gibt's noch einen Link zu PayPal. Ihr könnt uns folgen bei Facebook, bei X, bei YouTube, aber vor allem auch bei Instagram. Und ich habe es ja schon angedeutet, gerade läuft die Frauenhandball-Weltmeisterschaft. Also da dürft ihr natürlich auch generell gerne reinschauen und die Mädels auch unterstützen. Diese Unterstützung haben sie sich ja auch verdient. Danke nochmal, dass ihr alle mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sag mal bis zur nächsten Woche. Tschüss.